Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen. Sie wundern sich jetzt bestimmt, denn das hier ist nicht die Stimme von Bert Rürup. Mein Name ist Nicole Bastian, ich leite das Auslandsressort des Handelsblatts und vertrete Bert Rürup heute kurzfristig. Freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Hallo Michael Hüter.
Hallo Frau Bastian und danke, dass Sie uns aushelfen.
Sehr, sehr gerne. Denn das Thema heute ist spannend. Es hat große Auswirkungen auf die deutsche Wettbewerbsfähigkeit und auf das deutsch-amerikanische Verhältnis. Wir wollen über den Inflation Reduction Act in den USA sprechen. Vielleicht ein paar Informationen dazu zur Einordnung. Es geht um ein riesiges Ausgabenpaket mit einem Volumen von über 600 Milliarden Dollar. Einerseits zur Schuldentilgung, andererseits um Subventionen und Steuererleichterungen zu schaffen für den grünen Umbau der Wirtschaft. Das ist ja eigentlich erstmal toll. Aber die Bedingungen für diese Subventionen und Steuererleichterungen, die sind protektionistisch, sagt die EU. Zum Beispiel wird der Kauf von Elektroautos nur subventioniert, wenn die Batterien dafür auch in Nordamerika hergestellt worden sind. Da geht es alleine da um ein Volumen von über 200 Milliarden Dollar. Die EU kritisiert, das ist wettbewerbsverzerrend und sie fürchtet eine massive Abwanderung der Industrie in die USA oder nach Kanada, wo ja derzeit ohnehin die Energiepreise sehr viel attraktiver sind als in Europa. Michael Hüter, kommt Europa da jetzt nochmal raus?
Also Europa kommt da raus, wenn es will. Und die Antwort liegt auch nicht so sehr in handelspolitischen Gegenmaßnahmen oder eigentlich gar nicht, sondern in der Erkenntnis, dass es um gute Standortbedingungen geht. Ich meine, kein Unternehmen würde alleine deshalb seinen Standort hier in Europa schließen und komplett in die USA verlagern, weil es mal für eine bestimmte Zeit Subventionen gibt. Man weiß ja auch nicht, wie diese Subventionskulisse bei einer anderen Mehrheit oder beim anderen Präsidenten vor allen Dingen auch dann wieder tragen. Denn es sind ja vor allen Dingen auch Subventionen, die in Regionen sind, in denen die Demokraten stark sind, auch da ihre Wirkung entfalten. Sonst hat ja alles auch eine innenpolitische Logik, das darf man nicht verkennen. Und insofern sehe ich den Inflation Reduction Act, Frau Bastian, vor allen Dingen als so eine Aufruf für Europa selbst mal wieder klug handelspolitische Perspektiven zu eröffnen. Es wäre eigentlich ganz gut, wir hätten ein Handelsabkommen mit den USA. Das merken derzeit viele, die das alles kritisiert haben. Und auf der anderen Seite, dass wir Standortpolitik machen müssen, um hier durch gute Infrastruktur, gute Regulierung, gute auch Wissensinfrastruktur die Dinge zu bewegen. Und wenn man mal ins Detail reinschaut, das werden wir jetzt ja vielleicht im Weiteren machen, wird manches auch ein bisschen, wie soll ich sagen, es relativiert sich. Also man muss immer auch sehen, es sind am Ende 370 Milliarden, die hier verfügbar sind, das auf 10 Jahre. Das ist nicht ganz klar definiert, das sind 37 Milliarden pro Jahr. Kann auch ein bisschen mehr, es kann auch ein bisschen weniger sein, weil es überwiegend Steuergutschriften sind. Aber das ist der Haushaltsrahmen. So riesig ist das jetzt nicht. Aber vielleicht letzte Bemerkung am Einstieg, es ordnet sich natürlich ein in andere Pakete, die Joe Biden auf den Weg gebracht hat. Der American Rescue Plan mit 1,9 Billionen US-Dollar, der Infrastructure Investment and Jobs Act mit entsprechenden 548 Milliarden, der Jobs Plan, der dazu kommt, der Build Back Better Act, Chips and Science Act und manch andere Regulierung. Also man muss, glaube ich, den gesamten Rahmen mitsehen. Und eigentlich würden wir sagen, ist das ja in unserem Sinne, wenn die USA die Klimapolitik endlich auch ernst nehmen.
Ja, so ein bisschen würde ich da widersprechen wollen. Ich glaube, es ist total in unserem Sinne, dass sie die Klimapolitik ernst nimmt. Aber es gibt ja die Ausnahmen für Kanada zum Beispiel. Und wenn wir für Mexiko auch. Und wenn wir davon sprechen, dass ja auch Joe Biden immer gesagt hat, es soll wieder eine Annäherung an Europa geben. Wir reden über Friendshoring etc. Dann wäre es ja schon ein, finde ich, nachvollziehbarer Akt gewesen, wenn man der EU und vielleicht auch Japan und Südkorea die gleichen Ausnahmen eingeräumt hätte wie zum Beispiel Kanada.
Ja, aber zunächst mal gilt formal, dass im amerikanischen Gesetzgebungsverfahren dann die Länder einbezogen wurden, mit denen man ein Handelsabkommen hat. Und wir haben nun mal kein Handelsabkommen. Man hat aber auch gesehen, gerade Ende Dezember sind ja noch Dinge da auch deutlich geworden, dass die amerikanische Administration sich bewegt, dass man zwar nicht noch nicht eine ganz Gleichstellung vornimmt, aber dass man doch einiges öffnet, dass man versucht, quasi so eine argumentative Krücke zu bauen. Man könnte ja sagen, der Blick auf den Trade and Technology Council, den es ja seit 2021 gibt, der so ein bisschen die Ersatzhandlung ist, weil man weiß, man hat in beiden Wirtschaftsräumen, weder in den USA noch in Europa, derzeit die politische Kraft, ein neues TTIP oder wie immer man das nennen wollte, durchzusetzen.
Also Freihandelsabkommen,
dass man das unter diese Überschrift setzt. Ich meine, es ist erstaunlich, nicht? Es jammern jetzt alle diejenigen über den Protektionismus der USA, die aber an vorderster Front vor wenigen Jahren dabei waren, dieses TTIP, dieses transatlantische Handels- und Investitionsabkommen mit zu verhindern auf europäischer Seite. Es ist nicht nur in Europa gescheitert, aber hier muss man auch mal nach Konsistenz von Haltungen fragen. Wenn es dazu beiträgt, dass wir alle jetzt wieder Freihandelsprotagonisten werden und globalisierungsfreudige Akteure, dann soll uns das ja auch recht sein.
Aber wie ist das denn Ihrer Meinung nach? Die Frage ist, verstößt das gegen WTO-Kriterien der Inflation Reduction Act? Und sollte die EU, wenn es hart auf hart kommt, dagegen dann auch klagen vor der WTO?
Das eine ist erstmal eine Faktenfrage. Es ist sicherlich so, dass die Dinge, die hier vorgesehen sind, nicht WTO-konform sind. Die Local-Content-Vorschriften gehen weit über das hinaus, was eigentlich WTO-konform wäre. Die Frage, die sich daraus ableitet, in der Tat, sollte man jetzt dagegen klagen, also ein WTO-Verfahren gegen diese Local-Content-Vorschriften des Inflation Reduction Act einleiten? Die Frage ist, ob eine Konfrontationsstrategie der richtige Weg ist. Ich glaube nicht, denn wir haben es ja angedeutet, auch die Bereitschaft der beiden Administrationen, sich hier schon zu bewegen und noch weitere Schritte anzumachen, zeigt ja, dass man auch dort weiß, wir müssen in dieser veränderten geopolitischen Gesamtlage den transatlantischen Westen und dessen Gemeinsamkeit stärken. Mhm. Und insofern, erstmal, wir haben dieses Freihandelsabkommen nicht. Wir haben hier Verstöße. Ich würde das nicht zum Einstieg nehmen, sondern ich würde eher fragen, wo ist denn unser Ansatz in der Welt gemeinsam wieder für mehr Freihandel, für gute Globalisierung, also eine Arbeitsteilung, die uns auch im Strukturwandel voranbringt, zu werben. Wir brauchen Sicherheitsstrukturen, die dazugehört. Deswegen wäre meine Empfehlung eher nicht schnell und einfach, das kann man immer überlegen, aber in diese Klageperspektive der WTO einzutreten. Zumal man ja auch fragen muss, wie die Amerikaner das überhaupt bewerten. Sie haben ja schon unter Obama dazu beigetragen, dass der Appellation Body, also Schiedsgericht der WTO, im Grunde nicht mehr das Personal besetzen konnte, die Richterstellen. Also das wird auch nicht viel ändern.
Und damit handlungsunfähig ist, ja genau.
Genau, ich würde eher für eine Kooperationsstrategie werben. Und man darf eins auch nicht vergessen, die ganzen Fiskalpakete.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ich eben erwähnte, die Joe Biden seit Anfang 21 auf den Weg gebracht haben natürlich in erheblichem Maße die deutsche Wirtschaft begünstigt. Ja. Im letzten Jahr ist die Wirtschaftsleistung der USA um 7% höher ausgefallen durch diese Pakete. Und wir können über die makroökonomischen Analyseinstrumente, die wir haben, ableiten, dass das 1% BIP-Wachstum bei uns ausgelöst hat. Das heißt, wir stünden sehr viel schlechter da. Man sieht es übrigens auch sehr klar an den Handelsströmen und deren Dynamik. In den ersten drei Quartalen letzten Jahres sind die Exporte in die USA um 29% angestiegen, die Exporte in die Welt insgesamt um 15%. Mhm. Und der Anteil der USA an unseren Ausfuhren liegt wieder bei 10%. China ist auf Platz 4 abgerutscht. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir einen beklagenswerten Zustand des deutsch-amerikanischen Außenhandels hätten, sondern die Frage ist, wird der jetzt nach vorne hin gefährdet? Aber erst einmal müssen wir feststellen, dieses Gesamtpaket, was Biden auf den Weg gebracht hat, deswegen mein Werben, das auch insgesamt zu sehen, heißt höhere Dynamik in den USA, bessere Strukturen, höhere Wettbewerbsfähigkeit dort und auch eine klimapolitische Orientierung, die letztlich unserem Industriemix und unserer Leistungsfähigkeit in diesen Themen auch entgegenkommt.
Dann ist diese Angst, die ja in Europa derzeit ist, oh Gott, da wandert jetzt unsere Industrie massiv in die USA aus oder nach Kanada, zumindest nach Nordamerika, weil ja auch die Standortbedingungen derzeit nicht nur wegen der Ausgabenpakete und Subventionen, sondern eben auch wegen der Energiepreise sind ein bisschen übertrieben Ihrer Meinung nach?
Naja, ich kann die, sagen wir mal, die Unruhe verstehen. Sie haben ja angedeutet, wir haben durch die Differenz der Energiepreise, durch die Gassituation und durch jetzt das Zurückgreifen im Wesentlichen auf LNG-Gas, mal abgesehen von norwegischen und niederländischen, belgischen Gas, ist im Wesentlichen LNG-Gas, das ist deutlich teurer, werden wir eine andere Energiekostenstruktur haben. Aber im Grunde, wenn wir mal absehen von den Peaks bei dem Gaspreis, die wir im Herbst hatten und die wir im Frühjahr vergangenen Jahres hatten, sind wir jetzt wieder vom Niveau quasi vor Krieg. Das muss man auch sehen. Wir sehen es beim Ölpreis ähnlich. Das heißt, es sind auch stark volatile Märkte. Es ist jetzt schwer zu sagen, wie lange das hält. Wir können wieder politische Eruptionen haben, dann kann das wieder hochgehen. Es kann aber auch bedeuten, dass der Markt insgesamt sich jetzt eher wieder auf die Mengenrelation von Angebot und Nachfrage besinnt. Und wir haben die Speicher weiterhin voll. Wir haben Glück mit einem milden Winter. Das reduziert die Nachfrage. Wir haben auch eingespart, etwa 30% bei den privaten Haushalten, Unternehmen insgesamt. All das führt dann auch dazu, dass die Märkte das wieder anders einschätzen. Das kann sich auch ein Stück relativieren. Aber letztlich, das deuten Sie in der Frage an, ist das Argument der Energiepreisunterschiede natürlich bedeutender als so ein paar Subventionen, die es hier ein paar Jahre lang gibt. Das muss man ja immer auch unter politischem Vorbehalt sehen. Also insofern, ich warne ein bisschen davor, ich kann diese Unruhe verstehen, weil wir guten Grund haben, unruhig zu sein. Es ist einfach viel auf einmal in Unordnung geraten und wir müssen das stabilisieren. Wir wollen ja die Transformationsleistung auch erbringen, aber die Antworten liegen eher bei uns. Kluge Handelspolitik und kluge Standortpolitik.
Aus Frankreich kommen ja schon die Stimmen danach. Wir brauchen dann auch auf EU-Ebene höhere Ansiedlungsanreize. Eigentlich haben wir ja schon auch auf EU-Ebene relativ viel gemacht, eben WTO-konformer, aber wir hatten den Corona-Wiederaufbaufonds. Ja. Wir subventionieren ja auch die Ansiedlung von Chipproduktion oder Batteriefertigung in der EU. Wir versuchen, die Energiepreise zu senken. Also mir macht ja so dieser Ruf nach, und jetzt brauchen wir dann auch ein Riesenpaket, um nochmal anzusiedeln, auch ein bisschen Angst, dass wir in so einen Wettbewerb des Staatspäppelns kommen.
Ja, und der ist am Ende nicht produktiv. Weder für das, was der Staat nämlich dann, weil er ja nie nachhaltig dabei ist, sondern er kann ja eigentlich nur Impulse setzen. Und wenn sich das nicht einordnet, eine sonst gute Politik, eine sachangemessene Politik, was Planungsgenehmigungsverfahren angeht, was die Steuerlogik an sich angeht und was die Qualität beispielsweise der Ausbildung angeht, dann haben wir da, reden wir über viel zu eng über ein Thema, das über Subventionen laufen könnte. Und ich meine, Sie haben erwähnt, den Aufbau- und Resilienzfonds, den wir im Rahmen des Next Generation EU nutzen in Europa, der vor jetzt 3 Jahren fast, im April 2020 war es ja, aufgelegt wurde in der Corona-Hochphase, wo man gesagt hat, da stellen wir Mittel bereit, auch in einer längerfristigen Investitionsperspektive. Das ist ja da, das Geld. Das ist ein viel höheres Volumen als das, was wir hier in dem Inflation Reduction Act finden. Und das ist ja etwas, was auch die Länder durchaus unterschiedlich jetzt einsetzen können. Sie müssen im Grunde daraus nicht die Forderung ableiten, mehr Geld aus Brüssel, sondern eine sinnvolle oder sachangemessene Verwendung dieser Gelder. Da brauchen wir auch keinen neuen EU-Souveränitätsfonds, wie Frau von der Leyen vorgeschlagen hat, sondern wir brauchen eine Nachhaltigkeit dieser Investitionssäule. Das würde ich schon sagen. Es gibt große europäische Aufgaben, Energienetze, Verkehrsnetze, sonstige Leitungsnetze, die Frage der Verkehrsinfrastruktur, all das hat eine europäische Dimension. Dafür kann man auch diese europäischen Mittel auch nicht nur einmalig mit einmaligen Next Generation EU-Perspektive sehen. Da hat Röber nicht oft darüber diskutiert, dass wir da eigentlich ein großes europäisches Thema sehen. Aber das wird ja in Deutschland auch eher klein gehalten. Aber jetzt als Antwort auf diesen IRA, auf den Inflation Reduction Act, muss man nicht hektisch werden, sondern muss sehr genau schauen, was ist nötig. Und ich würde mich auch nicht jagen lassen. Also wenn einzelne Unternehmen sagen, na ja, sie würden jetzt eine mögliche Batterieinvestition dann hier verzögern und vielleicht in den USA, dann gucke ich mir die Zahlen an und kann das eigentlich nicht so ganz übereinbringen. Also ein einzelnes Unternehmen, wo soll die im Augenblick 7 Milliarden in den USA herbekommen, wenn allein nur 37 Milliarden pro Jahr verfügbar sind aus dem Inflation Reduction Act? Gut, die Staaten machen doch ein bisschen was. Und wenn sie in Texas investieren, zahlen sie keine State Income Tax. In Kalifornien zahlen sie 14% State Income Tax. Aber im Grunde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die hier so ein, wie Sie sagen, so eine Art, so eine getriebene Debatte haben, die eigentlich nicht wirklich produktiv zu dem beiträgt, was wir leisten wollen.
Zumal ja der europäische Markt auch als Absatzmarkt so attraktiv ist, dass man da vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen haben könnte.
Ja, und Sie haben ja auch erwähnt, Instrumente haben wir ja auch. Ich meine, wir haben beim den Chips Act, wir sehen, dass die Investitionen von Intel in Magdeburg, 17 Milliarden, ja einen hohen Milliardenbetrag auch Unterstützung mit in sich trägt, aber durchaus WTO-konform. Wir machen das ja, jetzt kann man fragen, wie ist das im Bereich der Batterieproduktion? Und man muss dann auch dort immer genauer hinschauen. Es ist ja nicht so, dass das für alle amerikanischen Produzenten gleichermaßen gilt. Wenn die E-Autos, die dort verkauft werden, oberhalb der Preisgrenze liegen, die für dieses Subventionsregime hier gilt, dann kriegen die amerikanischen Hersteller genauso wenig wie wir. Die Preise unserer Autos, die E-Autos, die in die USA gehen, liegen schon in der Mittelklasse häufig über diesen Einkommensgrenzen und Preisgrenzen, die dieser Inflation Reduction Act vorsieht. Das heißt also, der parallele Anbieter oder der Mitwettbewerber aus den USA hat dann faktisch keine großen Vorteile, sondern muss man auch hier, heißt es, genauer hinschauen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Jetzt hat ja gerade die SPD, wird jetzt ein Papier vorlegen, wo sie eine Industrieinvestitionsoffensive für Deutschland fordert. Wie wäre denn sowas klug konzipiert, ohne quasi in so einen Staatsinterventionismus oder in so einen Peppeln zu kommen und damit auch wieder Ineffizienzen zu schaffen?
Also erfreulich finde ich ja, dass die SPD dafür plädiert, das ist, glaube ich, ein wichtiger Rahmen, der da auch geschaffen wird, für einen gemeinsamen transatlantischen Wirtschaftsraum. Also im Grunde werden wir genau an diese Herausforderung erinnert. Das haben wir nicht nutzen können. Ich habe vorhin gesagt, da waren viele Hindernisse und Hemmnisse und Widerstände bei uns. In den USA ist auch nicht alles einfach in diese Richtung gelaufen. Aber wenn wir uns das einfach mal zum Ausgangspunkt nehmen, geht es erst einmal darum, also hier den Freihandelsraum zu stabilisieren. Ich werbe auch deshalb so dafür, weil es für die globale Sicherheitslage, für die geopolitische Perspektive bedeutsam ist, wenn wir den transatlantischen Raum wirtschaftlich enger aneinander binden, als das schon der Fall ist. Wie gesagt, USA ist unser Exportzielland Nummer 1 mit 10% Export. Auch das darf man nicht verkennen. Also die Dinge im Grunde sehr viel in diesen handelspolitischen Rahmen zu stellen und dann zu schauen, was muss man tun. Ich meine, natürlich kann ein Land steuerpolitisch auch selbst etwas tun. Deutschland hat ja, die Koalition hat das ja mal vorgeschlagen, will das ja auch eigentlich machen, Superabschreibungen für bestimmte Innovationen und innovative Investitionen vorzusehen, wo man dann einen größeren Hebel hat, auch sehr viel kurzfristiger schon Hebel wirksam machen kann. Das kann man nur anempfehlen. Man kann auch anempfehlen, die Steuerlast zu überprüfen, dass der Soli, der Restsoli als Unternehmensreststeuer quer liegt. Das weiß auch jeder, der hinguckt. Bundesfinanzminister Lindner hat ja jetzt auch heute, stand es ebenfalls in den Medien, bekannt gegeben, dass das Finanzministerium nicht verhandeln wird vor dem Bundesfinanzhof die Klage gegen diesen Restsoli. Und auch nicht dafür eintreten wird. Auch das ist ja ein interessanter Punkt. Also ich glaube, die Idee, Industrie wieder ernst zu nehmen, Industrie als vor allen Dingen Treiber der Transformation zur Klimaneutralität von Produktion und Konsum und dann zu schauen, wo können wir da mehr machen. Das ist, da finde ich die Ansätze alle richtig, aber was nicht die erste Frage sein kann, Subventionen hier und da, neue Mittel, sondern kluge Verwendung der Mittel, die wir auch mal haben.
Aber so diese Renaissance des oder ein neuer Anlauf für einen transatlantischen Wirtschaftsraum, Die FDP hat das ja auch schon gefordert. Insofern, es gibt in Deutschland jetzt diesen politischen Anlauf dafür. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die USA da so viel Interesse dran haben. Ich habe vor ein paar Monaten mit der US-Handelsbeauftragten Catherine Tai gesprochen und da hörte ich wenig Interesse raus, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt natürlich in den USA schon auch die klare Orientierung wirtschaftlich gegen Asien. Ich weiß nicht, ob selbst wenn jetzt in Deutschland und in der EU die politischen Kräfte für so einen zweiten Anlauf stark genug wären, ob die Antwort aus den USA so positiv wäre.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, den man sehr genau bedenken muss, auch beleuchten muss. Die innenpolitische Lage in den USA dominiert natürlich auch die handelspolitischen Möglichkeiten, die eine Administration hat. Und das wird mit diesen veränderten Mehrheitsverhältnissen im Repräsentantenhaus und dem Einfluss der rechten Gruppen in der Republikanischen Partei sicher nicht einfacher. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber man kann ja auch, wie jetzt auch in den ersten Reaktionen der beiden Administrationen, quasi auch Fiktionen zugrunde legen. Man kann ja eine Vergleichbarkeit herstellen. Man kann sagen, also das, was wir hier im Bereich mit Kanada und Mexiko gemeinsam entwickelt haben, nehmen wir zum Standard im Austausch mit der EU. Also man kann ja auch an dem Trade and Technology Council EU, USA und Europäische Union Strukturen entwickeln, die man in dieses Thema einordnet. Man kann auch die Sicht auf den Klimaclub, die ja Olaf Scholz stark nach vorne trägt, ich finde auch zu Recht, als einen thematischen Beitrag für diese Kooperationsperspektive setzen. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum zu sagen, dass wir nicht in eine wie du mir, so ich dir Handelspolitik eintreten. Der eine, die ja nicht, das muss man ja auch mal sagen, die Amerikaner jetzt nicht bewusst diskriminierend haben, sonst hätten sie ja auch sagen können, auch für die Kanadier und Mexikaner, die ja nun näher liegen und die geringen Transportkosten haben, werden wir das nicht öffnen, sondern sie haben es getan für Länder, mit denen sie Freihandelsabkommen haben. Ist ja auch ein Bekenntnis dazu, dass man im Grunde schauen muss, dass wir hier eine Kooperationsmöglichkeit im Rahmen dieser innenpolitischen Restriktionen der beiden Administrationen auch hinkriegen. Jedenfalls alles versuchen, was irgendwie geht. Das wäre so mein Plädoyer.
Also dieser Handels- und Technologierat, der hat ja bisher, es sollte ja quasi, nachdem TTIP gescheitert ist, sollte es ja so das zentrale Gremium sein, um das Verhältnis zu vertiefen. Ich finde ja, was bisher da passiert ist, eher enttäuschend, oder?
Ja, nun gab es ja bisher auch nicht wirklich viel Druck, das muss man auch sagen. Das ist jetzt natürlich durch die Situation mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine andere, auch mit der Frage, welche Position China einnimmt und wie China Taiwan als ein Risiko im geopolitischen Raum steht. Dann werden auch unter solchen Situationen Dinge wieder anders werden. Ich meine, schauen Sie, die Bereitschaft der USA in diesem Konflikt faktisch eine europäische Nation aus Sicherheitserwägungen wieder zu werden, denn die Amerikaner agieren quasi wie eine europäische Nation und geben ihren Beitrag zur Stabilisierung der Ukraine und der militärischen Einsatzfähigkeit der Ukraine. Dann zeigt das ja, dass unter solchen Bedingungen auch Dinge neu bewertet werden. Und da würde ich das einfach mit einbetten, so schwierig das alles auch im Einzelfall ist. Und was jedenfalls mit dem Handels- und Technologierat verbunden ist, ist es ein institutionelles Vehikel. Man hat eine Gesprächsplattform, die man jetzt ja auch sofort aktiviert hat. Das ist, finde ich, erstmal eigentlich ganz, ganz positiv.
Ja, also in der Tat, finde ich, wäre es ja wünschenswert, dass diese verteidigungs- und sicherheitspolitische engere Kooperation, die wir jetzt seit einem Jahr sehen, dass die sich irgendwie in einer handels- und wirtschaftspolitischen engeren Kooperation spiegeln würde. Ne? Das wäre sehr wünschenswert, ja.
Das wäre es sicherlich. Und vielleicht ist ja dieser gemeinsame Aufruf, der ja irgendwie in diesem Inflation Reduction Act drinsteckt, schaut hier mal auf die Voraussetzungen des Wachstums und nicht nur auf Verteilungsfragen, was ja bei uns in Deutschland und Europa immer ganz besonders im Mittelpunkt steht, sondern was können wir tun für Innovationsräume, was können wir tun für das Stärken des Investierens. Und ich meine, das fängt natürlich erstmal bei jedem selbst an. Und da sind auch die Subventionen halten einen nicht davon ab. Also, dass wir eine gute Infrastruktur haben, ist unsere eigene Aufgabe. Wenn wir die nicht angemessen finanzieren, ist es unsere eigene Verantwortung. Jetzt müssen wir da aber auch nicht komplett in Sack und Asche gehen. Ich meine, der Bildungsstand der amerikanischen Bevölkerung im weitesten Bereichen, also unterhalb von Hochschule, ist natürlich nicht so vergleichbar mit dem, was wir hier anzubieten haben durch die duale Berufsausbildung. Das sagen viele, wenn sie in den USA gehen, dort eine Industrieproduktion starten, ist es schon so, dass sie die Module im Ausland fertigen lassen, weil allein der Zusammenbau dort nicht mit entsprechenden Kompetenzen leicht möglich ist. Nicht? Also die Schweißer verdienen dort sehr viel Geld, aber sie können nicht wirklich schweißen, um das jetzt mal etwas zugespitzt zu sagen, während in anderen Ländern, wie auch in China, die weniger verdienen, aber wenigstens schweißen können. Und das muss man auch sehen. Also es ist jetzt so eine Debatte in Gang gekommen, als wäre jetzt die USA ein Land, das alles attrahiert. Natürlich haben sie Energiekostenvorteile, da haben wir eingangs drüber gesprochen. Aber viele andere Standortbedingungen, auch was die Infrastruktur angeht. Ich meine, man muss nur mal die 101 von San Francisco nach San Jose runterfahren und weiß, was das für eine Herausforderung ist, muss man so zu sagen. Oder der Plan, den Caltrain nach Süden zu verlängern, das sind irgendwo mitten im Middle of Nowhere 25 Kilometer gebaut worden. Man hat danach das Projekt beendet. Es ist ja nicht so, dass das alles irgendwie glühende, strahlende Infrastrukturen sind, die ständig auf Qualität geprüft und weiterentwickelt würden. Also so schlecht sind wir daran gemessen dann auch nicht. Wir müssen nur einfach jetzt mal die Lücken füllen und auch beispielsweise durch Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch die SPD ja auch zu bekannt, wie die FDP auch, nicht diskriminierend nach einzelnen Themen einfach schneller zu werden.
Da haben wir doch jetzt eigentlich die Runde ganz gut hingekriegt inhaltlich, oder?
Ja, ich glaube, dass wir von einem, ja, es ist ja fast so ein Kreislauf von Themen, die uns hier vorgelegt werden. Wir haben erstmal eine wirtschaftliche Reaktivierung der USA. Wir haben eine Stärkung der Industrie, was nicht gegen uns spricht, sondern uns auch Potenziale bisher geliefert hat. Wir haben eine klimapolitische Orientierung, die es früher so nicht gab. Und das jetzt mit unseren Überlegungen zu kombinieren, gibt doch eigentlich mehr Chance, als wir darüber klagen sollten.
Wenn das nicht ein schönes Schlusswort war. Vielen Dank. Ich bin gerne eingesprungen und wünsche Ihnen beiden nächste Woche einen tollen Podcast.
Ich danke Ihnen und danke im Namen von Bert gleichermaßen. Wir grüßen ihn.
Das tun wir. Tschüss.
Tschüss.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.